Nutri-Lounge. Diätologinnen erklären. Dein Snack für die Ohren.
Hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge der Nutri-Lounge. Ich bin die Kathi und heute decken eine Studienkollegin und ich Mythen rund um das Immunsystem auf.
Hi, ich bin die Anna und wie Kathi gerade erwähnt hat, geht es heute rund um unser Immunsystem. Wir beide sind Studentinnen der Diätologie und würden gern unser Wissen ein wenig mit euch teilen. Und um ehrlich zu sein, wir wollen gar nicht viel drum herum reden und gleich starten mit unserem ersten Mythos. Da geht es nämlich um das Wunderheilmittel mehr oder weniger, den Honig. Und zwar ist dieser für viele Menschen ein Immunbooster und ihm wird eine immunstärkende Wirkung nachgesagt. Aber die Frage, die sich uns dabei gestellt hat, war, was steckt wirklich dahinter und vor allem verbessert dieser wirklich unser Immunsystem? Wir haben dazu auch einige unserer Studierenden auf der FH befragt und hier ist deren Meinung dazu.
Glaubst du, dass Honig ein Immunbooster ist? Und wenn ja, wie würdest du das begründen?
Ja, glaube ich auch, weil es halt einfach so ein bisschen bewährt ist, so weitergegeben ist von mir halt. Und ich finde, im Honig sind halt die Enzyme drin, die was zum Beispiel gegen Halsschmerzen helfen. Darum trinke ich ja immer Tee mit Honig. Ja, also ich glaube, es ist ein Immunbooster.
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, also glaube ich mal nicht.
Obwohl ich schon gehört habe und auch weiß, dass jetzt Honig hauptsächlich aus Zucker besteht, habe ich aber noch immer in mir so den Glauben, dass doch ein paar Prozent viel positivere Inhaltsstoffe im Honig befinden.
Also es könnte schon drin etwas Wahrheit geben, dass das so den Immunsystem auf Probe stellt, aber ob so wesentlich im Vergleich zu anderen Faktoren, glaube ich nicht unbedingt.
Ich denke schon, dass es das ist, weil ich es immer eigentlich so gehört habe, aber ich habe keine genaue Begründung dafür, muss ich sagen.
Ich weiß, dass das auf jeden Fall antibakteriell oder so, also so eine Wirkung hat, aber Immunbooster würde ich jetzt nicht sagen.
Wie ihr hört, glaubt auch unter unseren Studierenden der ein oder andere, dass Honig sehr wohl eine immunstärkende Wirkung hat. Aber was steckt denn jetzt nun wirklich dahinter? Und zwar enthält der Honig Flavonoide. Diese sind ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, der unter anderem entzündungshemmend und antioxidativ wirken soll.
Aber was heißt das jetzt genau für uns?
Naja, um das aufzuklären, müssen wir zuerst verstehen, was freie Radikale sind und was diese in unserem Körper anrichten. Dafür müssen wir ein wenig in die allen so geliebte Chemie gehen, denn freie Radikale sind Sauerstoffverbindungen, denen ein Elektron fehlt, wodurch sie sehr schnell mit anderen Molekülen reagieren.
Aber wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Anna, könntest du uns das besser erklären?
Ich würde das gern mit Hilfe einer Metapher erklären. Und zwar könnt ihr euch das Radikal wie ein Puzzle denken. Und damit dieses Puzzle vollkommen ist, darf es keine Lücken haben, die durch fehlende Puzzleteile entstehen. Fehlt aber doch ein Teil, dann ist man unzufrieden und sucht wie verrückt nach dem fehlenden Stück. Ich meine, wer kennt es nicht? Was ärgert einen denn schon mehr, als wenn man stundenlang an diesem Puzzle sitzt und dann fehlt da plötzlich ein Stück? Nun, weiter in der Erklärung, während bei einem Puzzle, wie wir es kennen, nur ein bestimmtes Teil in diese Lücke passt, kann das freie Radikal praktisch jedes Elektron als Ergänzungsteil heranziehen. Und so kommt es dazu, dass es mit anderen, unter Anführungszeichen, gesunden bzw. vollkommenen Molekülen in unserem Körper reagiert und diesen einen Elektron entreißt.
Okay, aber welche Wirkung hat dies nun auf unseren Körper?
Da in unserem Körper freie Radikale auch im Rahmen von Stoffwechselprozessen gebildet werden, ist es nicht möglich, diese zur Gänze auszulöschen. Es besteht ein gewisses Gleichgewicht, durch welches kein Schaden entsteht. Nehmen freie Radikale jedoch Überhand an, dann kommt es zu oxidativem Stress, welcher Krankheiten begünstigt Und durch dieses Entreißen der Elektronen können Zellen und Gewebe geschädigt werden, was im schlimmsten Fall sogar zu Mutationen und Krebs führen kann.
Okay, das klingt jetzt auf jeden Fall mal gar nicht gut. Wie kann man das dann verhindern?
Grundsätzlich gibt es einige Risikofaktoren, die zur Entstehung dieser freien Radikale beitragen. Das sind beispielsweise Rauchen, Umweltgifte und verschiedene Strahlungen wie UV-Strahlung und Röntgenstrahlung. Natürlich kann man mit seinem Verhalten versuchen, diese Faktoren so gut wie möglich zu meiden, beziehungsweise sie komplett wegzulassen. Ein Beispiel dafür wäre einfach mit dem Rauchen aufzuhören. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein Röntgenbild nicht gleich den ganzen Körper mit freien Radikalen überflutet. Das ist genauso wie wir eine gewisse Menge an Sonnenkontakt brauchen, damit unser Körper Vitamin D bilden kann. Auch hier gilt das allseits bekannte Prinzip, die Menge macht das Gift. Auf der anderen Seite kann man auch mit der Ernährung freien Radikalen entgegenwirken. Hier kommen die Antioxidantien und antioxidativ wirkenden Pflanzeninhaltsstoffe sowie die im Honig enthaltenen Flavonoide zum Einsatz. Diese wirken wie ein Radikalfänger und helfen dabei, das vorhin erwähnte Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Okay, verstehe. Was heißt das aber nun für den Mythos, Honig ist ein Immunbooster?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es noch nicht so viele Studien zu der Thematik, wodurch man zu 100% sagen könnte, dass der Mythos stimmt. Eine österreichische Studie jedoch wurde 2007 durchgeführt und bei dieser hat eine Gruppe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen mindestens 2 Esslöffel täglich, was etwa 50 Gramm pro Tag an Honig entspricht, gegessen. Bei diesen konnte festgestellt werden, dass die Belastung mit freien Radikalen gesunken war und sich der Immunstatus sogar verbessert hatte. Zusätzlich wurde eine positive Wirkung auf Schlafverhalten, Verdauung, Leistungsfähigkeit und sogar die Häufigkeit von Kopfschmerzen und Muskelkrämpfen erkannt. Allerdings gab es bei dieser Studie keine Kontrollgruppe. Und für alle, die sich damit auskennen, die wissen jetzt wahrscheinlich, warum das nicht gut ist. Für alle anderen, dadurch, dass es keine Kontrollgruppe gab, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Ergebnisse, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht durch andere Faktoren zustande gekommen sind und nicht allein mit der Honigzufuhr zusammenhängen. Ich würde sagen, dass es sicher gut wäre, weitere Studien durchzuführen, damit man noch mehr wissenschaftliche Evidenz für die Wirkung von Honig auf das Immunsystem hat. Doch wie es aussieht, schadet es nicht, unseren Tee mit etwas Honig zu trinken oder unser Porridge mit diesem zu süßen.
Ja, und hier noch ein kleiner Reminder für all jene, die aus gesundheitlichen Gründen auf ihren Blutzucker achten müssen. Honig hat dieselbe Wirkung wie Zucker und stellt daher keinen Ersatz für diesen dar. Weiteres ist auch zu beachten, dass 50 Gramm Honig eigentlich sehr viel ist und dieser nicht allein Einfluss auf unser Immunsystem hat.
Genau. Neben dem Honig gibt es aber auch viele weitere Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse oder aber auch Nüsse, welche ebenfalls antioxidativ wirkende Pflanzeninhaltsstoffe, welche genauso wie die Flavonoide im Honig als Radikalfänger wirken, enthalten. Fazit ist also, für ein gesundes Immunsystem reicht es nicht ganz viel von einem einzigen Lebensmittel, wie zum Beispiel dem Honig, zu essen. Es kommt auf das Gesamtpaket an und auf eine gut ausgewogene Ernährung. Und weil wir schon gerade über verschiedene Lebensmittel geredet haben, die ebenfalls antioxidativ wirken und ebenfalls immunstärkend sein können, führt uns das ziemlich schnell zu unserem nächsten Mythos, und zwar
das Vitamin C. Ob Vitamin C ein Immunbooster ist und ob es sinnvoll ist, das Vitamin zu supplementieren, klären Arno und ich jetzt auf. Also, Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, welches wichtig für unseren Knochenstoffwechsel ist, zum Aufbau von Zähnen und Bindegewebe dient, also für unsere Haut benötigt wird und durch unsere Ernährung von unserem Körper aufgenommen wird. Wir haben keinen Vitamin C-Speicher, also das Vitamin C, welches nicht aufgenommen wird, wird von den Nieren ausgeschieden.
Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was über die freien Radikale erzählt. Und Beim Vitamin C gilt das gleiche Prinzip. Es ist ein wichtiger Antioxidant und schützt somit vor freien Radikalen und oxidativem Stress. Um den oxidativen Stress auszugleichen, verfügt der Körper über antioxidative Abwehrmechanismen. Antioxidantien sind nämlich Moleküle, die die schädliche Wirkung abfangen und neutralisieren können. Ein Gleichgewicht zwischen oxidativem Stress und antioxidativer Kapazität ist entscheidend für die Gesundheit unserer Zellen und das Funktionieren verschiedener Organe.
Und da das Vitamin C gegen diese freien Radikale ankämpft, ist der Bedarf bei Menschen, die oft oxidativem Stress ausgesetzt sind, etwas höher. Das bezieht sich zum Beispiel auf Raucher oder auch Alkoholiker. Oxidativer Stress entsteht erst dann, wenn das Gleichgewicht im Körper nicht mehr vorhanden ist. So kann auch Stress zu dem sogenannten oxidativen Stress führen. Das heißt also, wenn man einer langen Stressperiode ausgesetzt ist, spricht nichts dagegen, die Vitamin-C-Zufuhr etwas zu erhöhen. Dies erfolgt aber am besten über unsere Ernährung, aber dazu kommen wir später noch. Durch die antientzündliche und antioxidative Wirkung von Vitamin C unterstützt es unser Immunsystem und trägt dazu bei, uns vor Entzündungen und auch Infektionen zu schützen. Personen, die eine Autoimmunerkrankung haben, wie zum Beispiel Diabetiker oder auch ältere gebrechliche Menschen, haben ein höheres Ansteckungsrisiko. Deshalb profitieren sie besonders von einem bedarfsdeckenden Vitamin C-Plasmaspiegel.
Wir haben sogar eine Studie gefunden, die bestätigt, dass ein zu niedriger Vitamin C-Spiegel im Blut, also unter dem Normwert, das Risiko einer Infektion oder Entzündung zu bekommen, erhöht. Aber wie schaut das jetzt mit der Supplementierung aus? Ist das sinnvoll, Kathi?
Ja und nein. Also das kann man so pauschal eigentlich gar nicht beantworten. Aber in verschiedenen Studien wurde gezeigt, dass Vitamin C die Produktion von entzündungshemmenden Zytokinen reduzieren kann. Und also Zytokine sind kleine Proteine, die als Botenstoff im Immunsystem fungieren und spielen auch eine wichtige Rolle in der Kommunikation zwischen Zellen des Immunsystems. Außerdem sind sie auch bedeutsam für die Regulation von Entzündungsprozessen und diese können auch das Zellwachstum beeinflussen. Aber eine zu hohe Supplementierung von Vitamin C kann auch die Produktion bestimmter entzündungsfördernder Zytokine fördern oder sogar zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Deshalb muss man hier auch immer aufpassen und hierzu sollte auch definitiv noch besser geforscht werden. Ja, und ebenso kann man sich hier auch das Sprichwort merken, mehr hilft nicht immer mehr. Eine Supplementation bis zu 1 Gramm Vitamin C pro Tag dürfte aber mit keinen Nebenwirkungen verbunden sein.
Dass man sich hier auch etwas mehr darunter vorstellen kann, haben wir euch die Menge rausgesucht, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Diese liegt bei Frauen bei 95 Milligramm und bei Männern bei 110 Milligramm pro Tag. Wir erklären in Kürze auch auf, welche Obstmenge das ungefähr entsprechen würde. Bei Rauchern empfiehlt die DGE um ca. 40 Milligramm mehr pro Tag. Da unser Körper auch keinen Vitamin C-Speicher hat, macht das Supplementieren von sehr großen Mengen auch gar keinen Sinn, da dies, wie vorhin schon gesagt, ausgeschieden wird.
Und außerdem ist hier auch wichtig zu erwähnen, dass es sich hierbei nur um die Supplementierung von Vitamin C handelt. Und wenn man supplementieren möchte, am besten davor ein Blutbild machen lassen, um zu schauen, ob das überhaupt notwendig ist. Denn laut Ernährungsbericht wird die Vitamin C-Zufuhr im Durchschnitt nämlich erreicht. Was noch von Bedeutung ist, ist natürlich die Qualität. Wir würden nämlich Nahrungssupplemente am besten direkt in der Apotheke kaufen oder eben nur in Shops, bei denen man sich auch ganz sicher sein kann, dass nicht unzählige Füllstoffe enthalten sind. Man muss aber auch noch immer sagen, am besten ist es, man deckt den Vitamin C-Bedarf über die Ernährung. Und wie man das am besten schafft, das wollen wir euch auch gar nicht weiter vorenthalten. Aber zuerst noch ein paar Einblicke, was die Studierenden der FH St. Pölten denken, welche Lebensmittel regelrechte Vitamin-C-Bomben sind.
Ich glaube Zitronen und generell Obst viel.
Zitronen, Orangen.
Paprika.
Das ist auf jeden Fall Zitronen, Orangen.
Zitrone. Orangensaft.
Mir würde da eigentlich nur so Zitrusfrüchte, halt Zitronen und Orangen und so einfallen, sonst weiß ich eigentlich nichts.
Da haben wir jetzt schon einige Beispiele gehört und vor allem die Zitrusfrüchte sind anscheinend eine sehr beliebte Antwort unter unseren Studierenden. Und damit haben sie auch gar nicht so unrecht. Das Vitamin ist nämlich vor allem in Obst und Gemüse enthalten, wie zum Beispiel Paprika, Brokkoli, schwarze Johannisbeere, Kartoffel, aber auch in Zitrusfrüchten. Eine gelbe Kiwi zum Beispiel deckt schon den Tagesbedarf einer Frau, der bei 95 Milligramm liegt. Für Männer wäre eine etwas größere Portion notwendig, um diesen zu decken.
Außerdem muss man auch immer noch beachten, dass der Gehalt an Vitamin C in einem Lebensmittel nicht immer gleich ist. Denn dieser ist abhängig zum Beispiel vom Erntezeitpunkt oder vom Transport, auch von der Lagerung oder auch von der Zubereitung in der Küche. So geht zum Beispiel durch das Kochen von Lebensmitteln der Vitamingehalt etwas verloren. Um den Vitamin C-Bedarf zu decken, empfehlen wir 5 a day, also 2 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse pro Tag. Eine Portion entspricht ungefähr einer Faustgröße. So kann man zum Beispiel auch 2 Portionen in eine Mahlzeit unterbringen. Und außerdem kann man auch auf eine schonende Zubereitung der Lebensmittel achten. So hat zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, eine rohe Paprika einen höheren Vitamingehalt als eine gekochte. Also, unser Fazit. Das heißt, durch die antioxidative und antientzündliche Wirkung des Supervitamins über die Ernährung können bestehende Entzündungen etwas abgeschwächt werden und das Risiko für Infektionen minimiert werden. Zusätzlich spielt das Vitamin auch für die Wundheilung eine wichtige Rolle. Und wie vorhin schon gesagt, bei Rauchern, älteren Menschen in Stressphasen, wie auch zum Beispiel eine stressige Prüfungsphase, ist der Vitamin-C-Bedarf etwas erhöht.
Bis jetzt gibt es tatsächlich keine Beweise dafür, dass eine Supplementierung eine Entzündung oder Infektion bei gesunden Menschen verhindert oder sogar heilen kann. Lediglich bei Personen unter schwerer körperlicher Belastung könnte die Supplementierung gerechtfertigt sein. Bei ihnen wurde ein verringertes Risiko durch die Einnahme von Vitamin-C-Präparaten festgestellt.
Also allgemein gilt, lieber brav Obst und Gemüse essen, denn dann seid ihr gut dabei, einen normalen Vitamin-C-Spiegel aufrechtzuerhalten.
Danke Kathi für dein Fazit und wir danken euch fürs Zuhören. Das war's nämlich jetzt mit unserem Podcast. Wir möchten euch nur am Ende nochmal daran erinnern, dass sehr viele Ernährungsmythen im Netz und vor allem auf Social Media kursieren und möchten euch dazu aufrufen, auch gern mal in die Quellen zu schauen und gewisse Dinge etwas kritischer zu betrachten und zu hinterfragen.
Hört auch gerne noch in die anderen Folgen der Nutri-Lounge rein. In denen klären unsere Studienkolleginnen weitere Ernährungsmythen auf. Unter anderem geht es dort um Zucker, Cholesterin und auch um das Abnehmen.